Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute hören Sie den zweiten Teil des Gesprächs Transgenerationale Traumaübertragung mit Frau Professor Erzsébet Tóth, Professorin an der Sigmund-Freud-Universität in Wien, Leiterin des Instituts für Transgenerationale Traumaübertragungsforschung und Dozentin für Forschungsmethoden und Hochschuldidaktik im internationalen Programm Psychotherapiewissenschaft der Sigmund-Freud Privatuniversität.
Wenn Frauen diese Symptome zeigen, die Sie jetzt geschildert haben, was hilft Ihnen da einfach auf die Spur zu kommen, ob das etwas ist, was mit Ihrem Leben zu tun hat oder mit dem Leben Ihrer Mutter, Ihrer Großmutter?
I think self-awareness helps a lot, recognizing these patterns that in certain situations I always react the same way. And no matter whether I live in Vienna, whether I move to Berlin or New York, I encounter the same situations. And it's not about the physical scars, but it's about my way of reacting and my way of living my life.
Ich denke, Selbstbewusstsein hilft viel, diese Muster zu erkennen, dass ich in bestimmten Situationen immer gleich reagiere. Und einmal lebe ich in Wien oder ziehe ich nach Berlin oder New York, stoße ich auf die gleichen Situationen. Und es geht nicht um die physische Umgebung, sondern um meine Art zu reagieren, um meine Art von Leben.
And we also have to add that oftentimes society around us doesn't want us to talk about these things. People feel uncomfortable when they have to listen to our really difficult stories, right? So what the societies and the communities celebrate is resilience. Resilience is all over, but resilience can backfire.
Und ich möchte auch hinzufügen, dass oft die Gesellschaft um uns herum nicht will, dass wir über diese Dinge sprechen. Die Menschen fühlen sich unwohl, wenn sie unseren wirklichen schwierigen Geschichten zuhören. Die Gesellschaft feiert Resilienz. Resilienz ist überall, aber Resilienz kann auch zurückschlagen.
Instead of saying that I struggle because of my skin color, because of my religion, because of my gender, I am discriminated against. This is structural inequality. Instead of saying this and finding solutions on a much higher level, the societies and also the communities celebrate success of those people who could do it despite all the, you know, like disadvantages and difficulties. And if you take a look at the narratives of also the older generations, not only the young ones and the high achievers, but of the older generations, oftentimes it's our older family members who say, like, don't talk about this, don't get a divorce, don't separate from the father of your children, just be quiet. Take a look at our family. We are a family of, you know, great relationships. We stayed together with your grandfather for 50 years. And of course there were debates, but you can get over them. So again, this is gaslighting within the family.
Ist dies zu sagen und Lösungen auf einer viel höheren Ebene zu finden? Die Gesellschaften und auch die Gemeinschaften feiern den Erfolg derjenigen, die es trotz all der Nachteile und Schwierigkeiten geschafft haben. Und wenn wir uns die Erzählungen der älteren Generationen ansehen, nicht nur der Jungen, sind es oft unsere älteren Familienmitglieder, die sagen, sprich nicht darüber, lass dich nicht scheiden, trenne dich nicht vom Vater deiner Kinder, sei einfach ruhig. Schau dir unsere Familie an. Wir sind eine Familie mit großartigen Beziehungen. Wir sind seit 50 Jahren mit deinem Großvater zusammen. Natürlich gab es Streitigkeiten, aber man kann auch darüber wegkommen. Also wieder ist dieses Gaslighting innerhalb der Familie.
They want you to be resilient. They want you to silence your pain. They want you even maybe not to recognize the signs of the abuse. And just get the coping skills that they developed and that, like, the coping skills helped them to stay maybe with the abuser, just to put the perfect family picture. And this is then, on the long run, really, really dangerous, because then you are also pushed to this survival mode. And what happens in our families is oftentimes there is a strategy which is applied already in really early childhood, that if someone was born into this traumatic atmosphere and did not go to psychotherapy, did not have a psychologist who could help in recognizing these patterns, it's very well possible that their body aged. They got their university degrees. They have a really respectable job. But emotionally, They became completely, they stayed completely immature.
Ja, sie möchten, dass du resilient bist. Sie wollen, dass du deinen Schmerz zum Schweigen bringst. Sie möchten vielleicht sogar, dass du die Zeichen des Missbrauchs nicht erkennst und einfach die Bewältigungsfähigkeiten verwendest, die sie entwickelt haben, dass diese Bewältigungsmechanismen ihnen geholfen haben, vielleicht beim Täter zu bleiben, nur um das perfekte Familienbild zu bewahren. Und das ist dann auf lange Sicht wirklich gefährlich, denn dann wirst du auch in diesen Überlebensmodus gedrängt. Und was in unseren Familien oft passiert ist, dass es eine Strategie gibt, die bereits in der frühen Kindheit angewendet wird, dass wenn jemand in diese dramatische Atmosphäre geboren wurde und nicht zur Psychotherapie ging, keinen Psychologen hatte, der helfen konnte, diese Muster zu erkennen, ist es sehr gut möglich, dass ihr Körper gealtert ist, sie ihren Universitätsabschluss gemacht haben, einen wirklich respektablen Job haben, aber emotional sind sie ganz, ganz unreif geblieben.
And when they become parents, right, they tend to project their emotions, any kind of emotion, anxiety, anger, sadness, to their children, right? What they do is that they use guilt to manipulate their children. Oh, don't behave like this because mommy will be sad. Or like, you didn't eat the lunch? I was working in the kitchen for hours and hours. How is it possible that you don't appreciate what I was working for? It cost, this piece of meat cost so much money. You are the ungrateful child, right? And this guilting makes the child feel bad about themselves, falling short. And if this guilt becomes the child's default emotion, right, then on the long run, this will definitely cause harm in the life of the child. Even if the child again becomes an adult, has a respectable job position, builds up a really nice house in a really nice environment, emotionally, they can be still children.
Und wenn sie Eltern werden, neigen sie dazu, jegliche Emotion, Angst, Wut, Traurigkeit auf ihre Kinder zu projizieren, richtig? Was sie tun, ist, dass sie Schuld verwenden, um ihre Kinder zu manipulieren oder so. Verhalte dich nicht so, denn Mama wird traurig sein. Oder du hast dein Mittagessen nicht gegessen. Ich habe stundenlang in der Küche gearbeitet und wie ist es möglich, dass du nicht schätzt, was ich dafür gearbeitet habe? Dieses Stück Fleisch hat so viel Geld gekostet. Du bist das undankbare Kind. Und diese Schuld lässt das Kind sich schlecht fühlen über sich selbst, weil es nicht ausreicht. Und wenn diese Schuld zur Standardemotion des Kindes wird, wird sie auf lange Sicht definitiv Schaden verursachen. Im Leben des Kindes, selbst wenn das Kind wiederum erwachsen wird, einen respektablen Job hat, eine Position hat, ein wirklich schönes Haus in einer wirklich schönen Umgebung gebaut hat. Emotional können sie noch immer Kinder sein.
And these children, usually, especially female children, women, then use the same guilt tripping as a strategy with their own children when they become parents. And these women then tend to have difficulties setting boundaries. Because when they would say, I'm full, mommy, I don't want to eat another course. I don't even like meat. I know it's Sunday. I know it costs a lot. But this is my personal boundary. I'm not eating this. Then they were guilted, right? And in their adulthood, when they want to have this boundary, for example, at the working environment and say, I'm not answering that phone call 8 o'clock in the evening when my boss is calling me because my working hours are, you know, between 9 and 5. I'm not answering anything else. So I'm not going in on Saturdays because this is not my thing. Then they have difficulty setting these boundaries because there is this guilt in them like, ooh, if I do this, then someone else will be sad, someone else will be disappointed. And guilt is always about our behavior. But when it gets really deeply internalized, it becomes shame. And shame is about not about what we do, but who we are.
Diese Kinder sind in der Regel besonders weibliche Kinder, Frauen. Dann verwenden sie dieselbe Schuldzuweisung als Strategie mit ihren eigenen Kindern, wenn sie Eltern werden. Und diese Frauen haben dann oft Schwierigkeiten, Grenzen zu setzen. Denn wenn sie sagen würden, ich bin Vollmama, ich möchte keinen weiteren Gang essen, ich mag nicht einmal Fleisch, warum willst du mir das geben? Ich weiß, es ist Sonntag, ich weiß, es kostet viel, aber das ist meine persönliche Grenze, ich esse das das nicht. Dann fühlen sie sich schuldig, richtig? Und im Erwachsenenalter, wenn sie diese Grenze setzen wollen, zum Beispiel im Arbeitsumfeld und sagen, ich gehe um 8 Uhr abend nicht ans Telefon, wenn mein Chef mich anruft, denn meine Arbeitszeit ist zwischen 9 und 5. Ich beantworte nichts anderes oder ich komme Samstag nicht, denn das ist nicht mein Ding. Dann haben sie Schwierigkeiten, diese Grenzen zu setzen, denn in ihnen ist diese Schuld wie, oh, wenn ich das tue, dann wird jemand anders traurig sein, jemand anders wird enttäuscht sein. Und die Schuld bezieht sich immer auf unser Verhalten, aber wenn sie wirklich tief in uns verinnerlicht wird, wird sie zu Scham. Und Scham betrifft nicht das, was wir tun, sondern wer wir sind.
Und das ist in der Persönlichkeit sehr kränkend, verletzend und eigentlich den Boden unter den Füßen wegreißend. Ne?
Yeah, and then this is basically the place where panic attacks are born, where depression stems from. But eating disorders are oftentimes, you know, like popping up different kinds of eating disorders. And you oftentimes don't even realize that this stems from a place that, you know, you didn't even remember because you were not even alive. What happened back then was not in your hands. You were kind of brought up into it. But I think it's super difficult when someone starts therapy and someone recognizes all these patterns of transgenerational trauma and unhealthy coping. And then they arrive to a relationship where everything is safe, right? Their partner respects them and gives them autonomy and doesn't use this guilt tripping anymore like previous partners. But then the body reacts because the body doesn't know safety. The body and the mind and the soul only knows chaos. Because this is where the childhood was spent. This is where early adulthood was spent. And the person becomes, again, hypervigilant. So, like, where is the source of danger? Silence was always a sign of, you know, like, warning before the storm.
Ja, und dann, das ist im Grund der Ort, an dem Panikattacken geboren werden, wo Depressionen entstehen. Aber Essstörungen sind oft, wissen Sie, unterschiedliche Arten von Essstörungen tauchen häufig auf und oft merkt man nicht einmal, dass dies aus einem Ort stammt, den man nicht einmal erinnert, weil man damals noch nicht lebte. Was damals geschah, lag nicht in deinen Händen. Du wurdest sozusagen hineinerzogen. Ja, ich würde noch etwas hinzufügen. Ich denke, es ist ja super schwierig, wenn jemand mit Therapie beginnt und jemand all diese Muster von transgenerationalem Trauma und ungesunden Bewältigungsmechanismen erkennt. Und dann kommen sie in eine Beziehung, in der alles sicher ist. Ihr Partner respektiert sie und gibt ihnen Autonomie und verwendet diese Schuldzuweisungen nicht mehr wie frühere Partner. Aber dann reagiert der Körper, denn der Körper kennt keine Sicherheit. Der Körper, der Geist und die Seele kennen nur Chaos, weil dort die Kindheit verbracht wurde. Dort wurde das frühe Erwachsensein verbracht und die Person wird überwachsam. Wo ist die Quelle der Gefahr? Stille war immer ein Zeichen von, wissen Sie, wie eine Warnung vor dem Sturm.
Pre-danger. Ja. Also sozusagen die Stille vor dem Kampf, ne?
Yes, exactly, exactly. And then in therapy, and there are many, many methods for this, you really slowly, and it takes sometimes months, you have to teach your own body that it's okay to be in silence with someone. It's okay to have a person who holds you. And who doesn't want anything else just holding you, right? It's okay to trust someone, even if this person, like stemming from this, going back to this example of Ilonka, you can trust men. You can trust men who are angry because anger is a completely normal emotion if it's regulated well. So it comes back to the regulation of our own bodies. And this is a really, really long and difficult process where many people just quit therapy because they know, they say, I know it already, but then they don't give themselves time because it feels so uncomfortable to get it into their bodies and everyday lives. And what you see if they don't continue therapy or if they never start therapy is that they continue, you know, living their life according to those exactly the same patterns, even if they know that there was something in their family. So it's not only about knowing and realizing these stories, but it's also about integrating them deeply into our life. And I would add that this is unfortunately a never-ending story because we encounter newer and newer triggers from our environment. There is the financial crisis, there is war close to our country. There is a president in another country who is completely against women, and we feel embarrassed, we feel triggered, we feel frustrated. How is it possible? And then our body reacts. And that's why we have to always introspect. And I would just say, go to psychotherapy.
Yeah. Und dann in der Therapie gibt es viele, viele Methoden dafür. Man muss wirklich langsam und manchmal dauert es Monate, seinen eigenen Körper zu lehren, dass es in Ordnung ist, in der Stille mit jemandem zu sein. Es ist in Ordnung, eine Person zu haben, die dich hält und die nichts anderes will, als dich zu halten. Richtig? Es ist in Ordnung, jemandem zu vertrauen, auch wenn diese Person, wie in diesem Beispiel von Ilonka, kommt. Man kann Männern vertrauen. Man kann Männern vertrauen, die wütend sind, denn Wut ist eine vollkommen normale Emotion, wenn sie gut reguliert wird. Also geht es zurück zur Regulierung unserer eigenen Körper und das ist ein wirklich, wirklich langwieriger und schwieriger Prozess, bei dem viele Menschen einfach die Therapie abbrechen, weil sie wissen, sie sagen, ich weiß es schon, aber dann geben sie sich nicht die Zeit, weil es sich so unangenehm anfühlt, das in ihrem Körper und ihrem Alltag zu bringen. Und was sie sehen, wenn sie die Therapie nicht fortsetzen oder wenn sie nie mit der Therapie beginnen, ist, dass sie ihr Leben weiterhin nach genau denselben Mustern leben, selbst wenn sie wissen, dass etwas in ihrer Familie nicht stimmte. Es geht also nicht nur darum, diese Geschichte zu kennen, zu erkennen, sondern auch darum, sie tief in unserem Leben zu integrieren. Und ich würde hinzufügen, dass dies leider eine nie endende Geschichte ist, weil wir immer wieder neue Trigger aus unserer Umgebung begegnen. Es gibt die Finanzkrise, es gibt Krieg in der Nähe unseres Landes, es gibt einen Präsidenten in einem anderen Land, der vollkommen gegen Frauen ist, und wir fühlen uns beschämt, wir fühlen uns getriggert. Wir fühlen uns frustriert. Wie ist das möglich? Und dann reagiert unser Körper. Und deshalb müssen wir immer respektvoll sein. Und ich würde sagen, gehen Sie zur Psychotherapie.
Was wäre das Zeichen für Heilung? Also Sie sagen, geh in Therapie, erlaube auch deinem Körper, diesem Trauma Raum zu geben. Aber wann ist man dann eigentlich geheilt?
When we realize that whatever is happening is triggering us. So it's taking us out of our regulated mode where we can breathe freely, where we are not, our muscles are not so tense, you know, when we don't clench our jaws together or like press our lips together. These are all signs of the body that something is going on and we went into this anxious mode. And in these situations, when we are on our way of healing or when we are already like invested much in psychotherapy and in ourselves, then we realize that we don't have to react right away. We don't have this urge that we have to run away or we have to shout at the other person right away. Of course, if it's life-threatening, we have to shout, but we don't have to fight or freeze or flight. This is one of the most important ones. Or when we can just sit back and we can feel relaxed in a situation without having to control that specific situation. If we grew up as overthinkers, then usually it was this protection pattern that we inherited. Like you always have to consider plan A, plan B, plan C. So what if this doesn't work out, then you have to go this and that and that. When we can just go on holiday and trusting the travel agent that everything will be fine with our hotel. The food will be okay in the buffet of the, you know, of the hotel again. Or if we can say, yeah, I let my child organize that birthday party. She's already adult. I don't have to control everything, right? Then we can say, there is already an advancement in the entire process. And also, if the things which are happening around us and there is much going on, we are losing the resources we were so used to. We are oftentimes losing hope that the world is going to be a better place for our children. And when this doesn't trigger us into going to extremes and wanting to support those people who have the solution in their hands, usually extreme right, extreme left. Then we have
der Populisten.
Ja, wenn wir erkennen, dass was auch immer passiert, uns triggert, also es bringt uns aus unserem regulierten Modus, wo wir frei atmen können, wo unsere Muskeln nicht so angespannt sind. Wissen Sie, wenn wir nicht unsere Kiefer zusammenbeißen oder unsere Lippen zusammenpressen, das sind alles Zeichen des Körpers, dass etwas vor sich geht und wir in diesen ängstlichen Modus gegangen sind. Und in diesen Situationen, wenn wir auf unserem Weg der Heilung sind oder wenn wir bereits viel in die Psychotherapie und in uns selbst investiert haben, dann realisieren wir, dass wir nicht sofort reagieren müssen. Wir haben nicht diesen Drang, dass wir sofort weglaufen oder die andere Person anschreien müssen. Natürlich, wenn es lebensbedrohlich ist, müssen wir schreien, aber wir müssen nicht kämpfen oder erstarren oder fliehen. Das ist eines der wichtigsten Dinge. Dann können wir uns einfach zurücklehnen und wir können uns in einer Situation entspannt fühlen, ohne die Kontrolle über diese spezielle Situation haben zu müssen. Wenn wir damit aufgewachsen sind, uns immer den Kopf darüber zu zerbrechen, dann war es normalerweise dieses Schutzmuster, das wir geerbt haben. Wenn wir immer die Optionen Plan A, Plan B, Plan C in Betracht ziehen müssen. Was ist, wenn das nicht funktioniert? Dann müssen Sie dies und das tun. Wenn wir einfach in den Urlaub fahren können und dem Reisebüro vertrauen können, dass alles mit unserem Hotel gut läuft, das Essen wird in dem Buffet des Hotels wieder in Ordnung sein. Oder wenn wir sagen können, ja, ich lasse mein Kind diese Geburtstagsparty organisieren, sie ist bereits erwachsen, ich muss nicht alles kontrollieren. Dann können wir sagen, da gibt es bereits einen Fortschritt im gesamten Prozess. Und auch wenn die Dinge, die um uns herum passieren, und es gibt viel im Leben, wir verlieren die Ressourcen, an die wir so gewöhnt waren. Oft verlieren wir die Hoffnung, dass die Welt ein besserer Ort für unsere Kinder werden wird. Und wenn das uns nicht dazu bringt, in Extreme zu gehen und zu wollen, irgendwie die Menschen zu unterstützen, die Lösungen in ihren Händen haben, normalerweise extrem Rechte, extrem Linke,
then we are most probably also on the way of, on a personal level, of healing.
Dann sind wir höchstwahrscheinlich auch auf dem Weg auf persönlicher Ebene zur Heilung.
Das klingt sehr schön, aber wie Sie gesagt haben, sehr viele brechen Therapie ab und bleiben in diesem doch eigentlich sehr angestrengten Status, der ja auch viele körperliche Auswirkungen hat. Es wird immer unterschätzt, was zum Beispiel Stress, psychologischer, psychischer Stress für eine Auswirkung auf Herzinfarkt hat und so. Alle reden übers Übergewicht und übers Rauchen, aber Rauchen hat einen gleich hohen Einfluss auf unsere Herzgesundheit wie psychischer Stress.
Yeah, we just had a lecture from the University of California, Berkeley, with us at the Sigmund Freud University. And he was giving an amazing lecture on how stress affects babies in their mother's womb. So if there is a pregnant woman who experiences much stress, it will affect not only her in her body, but it will affect the child as well. And if this is a female child, the female child already has the cells in her right in her eggs, which can become the grandchild of that pregnant woman, right? And nowadays there are biological and physiological examinations all over the world, which can actually trace back all this. And this is not only about psychology, about what we feel, how we behave, but actually it's already traceable in your saliva, in the cortisol level, so traceable in the birth weight of the child. So if a pregnant woman is in a really stressful environment and is traumatized, most probably the child will be born with a smaller weight. If it's a female child who will once become a mom, during the pregnancy, her body has known this, you know, like high level of stress hormones during the pregnancy. So her body will do exactly the same, will produce so many more stress hormones, even if she's completely in a relaxed environment and there is no war going on. So even the third generation will get that huge hormonal imbalance while in the womb of the mother, which will again contribute to, you know, like passing on certain level of, you know, like inability to cope with high level stress. And what this professor from the University of Berkeley was saying is that they see it in large data sets that
Ja, wir hatten gerade einen Vortrag von der Universität von Kalifornien, Berkeley, der mit uns an der Sigmund Freud Universität war. Und er hielt einen erstaunlichen Vortrag darüber, wie Stress Babys im Mutterleib beeinflusst. Also wenn eine schwangere Frau Stress erlebt, wird das nicht nur sie und ihren Körper betreffen, sondern es wird auch das Kind betreffen. Ja, und wenn dies ein weibliches Kind ist, hat das weibliche Kind bereits die Zellen in ihren Eizellen, die Enkelin dieser schwangeren Frau werden können. Und heutzutage gibt es biologische und physiologische Untersuchungen auf der ganzen Welt, die tatsächlich all das zurückverfolgen können. Und das geht nicht nur um Psychologie, darum, was wir fühlen, wie wir sprechen, ja, wie wir uns verhalten, sondern tatsächlich ist es bereits in deinem Speichel nachweisbar, im Cortisolspiegel, und es ist auch im Geburtsgewicht des Kindes nachweisbar. Wenn eine schwangere Frau in einer wirklich stressigen Umgebung ist und traumatisiert ist, wird das Kind höchstwahrscheinlich mit einem geringeren Gewicht geboren. Wenn es ein weibliches Kind ist, das einmal Mutter wird, dann hat der Körper diesen hohen Stresslevel von Stresshormonen während der Schwangerschaft mitbekommen. So wird ihr Körper genau dasselbe tun, wird viel mehr Stresshormone produzieren, selbst wenn sie sich in einer völlig entspannten Umgebung befindet und kein Krieg stattfindet. Das bedeutet, dass sogar die dritte Generation dieses enorme hormonelle Ungleichgewicht im Mutterleib erfahren wird und dies wiederum weitergibt. Und was der Professor an der Universität von Berkeley sagte, ist, dass sie dies in großen Datensätzen sehen.
But there are more and more studies in different parts of the world which show something really similar. And I would be so much interested in studying this, exactly this, in Central Europe. Seeing, for example, how those women, and some of them are still alive, who were children during the Second World War. And in Austria, much happened. There was bombing. People were starving. They didn't have access to food. Their fathers were taken away and many never returned or returned after many years in a really bad physical condition. And these children experienced that the Second World War was never over. You know, like, there are always consequences. What kind of parents they become, let's say, in the 1960s? And what kind of relationship did they develop to their children? And how are those parenting patterns then visible nowadays?
Aber es gibt immer mehr Studien in verschiedenen Teilen der Welt, die etwas sehr Ähnliches zeigen. Und ich wäre sehr interessiert daran, genau dies in Mitteleuropa zu untersuchen, um zum Beispiel zu sehen, wie diese Frauen und einige von ihnen noch leben, die während des Zweiten Weltkrieges Kinder waren und in Österreich viel passiert ist. Es gab Bombardierungen, die Menschen hungerten, sie hatten keinen Zugang zu Lebensmitteln. Ihre Väter wurden weggenommen und viele kamen nie zurück oder kehrt nach vielen Jahren in sehr schlechten körperlichen Zuständen zurück. Und diese Kinder erfuhren, dass der Zweite Weltkrieg nie zu Ende war. Wissen Sie, wie es immer Folgen gibt, welche Art von Eltern sie in den 1960er Jahren wurden und welche Art von Beziehungen sie zu ihren Kindern entwickelt und wie sich diese Erziehungsmuster dann heute zeigen.
Vielleicht gibt es viele Erklärungen für das, was wir heute sagen. Wir haben so eine psychisch kranke Jugend oder so, wo ich mir denke, ja, das kann der expressive Ausdruck sein für das, was an transgenerationalen Traumen einfach auch während des Krieges war.
Yes, and of course we are triggered. I mean, Austria experienced the last war 80 years ago, the Second World War. But Austria became a host country for many people who survived war. If you think of the Balkan War in the 1990s, so many people migrated to Austria from ex-Yugoslavia. And those people who experienced war in their early childhood were the ones hosting them, were the ones, you know, like dealing with them in the municipalities of different cities. They were the teachers, they were the trainers in the football club. And they could have been triggered. And those people who then became Austrians over these years, who arrived as children in the 1990s from Bosnia, from Serbia, nowadays they see the children arriving from the Ukraine, who are also traumatized children oftentimes. So we see it reoccurring, even if war is not happening within the boundaries, borders of Austria. We see the consequences of war appearing in our schools, right, in our churches, in our municipalities. is. And this makes us maybe more alert. I would love to do a research project about Austria, about this.
Natürlich werden wir getriggert. Ich meine, Österreich erlebte den letzten Krieg vor 80 Jahren, den Zweiten Weltkrieg, aber Österreich wurde ein Gastgeberland für viele Menschen, die den Krieg überlebt haben. Wenn Sie an den Balkankrieg in den 90er Jahren denken, sind so viele Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Österreich migriert. Und diejenigen, die den Krieg in ihrer frühen Kindheit erlebt haben, waren diejenigen, die sie aufnahmen, die damit umgingen in den Gemeinden verschiedener Städte. Sie waren die Lehrer, sie waren die Trainer in den Fußballverbänden und sie könnten getriggert worden sein. Und diejenigen Menschen, die dann in all diesen Jahren zu Österreichern wurden, die in den 1990er Jahren als Kinder aus Bosnien, aus Serbien ankamen. Heutzutage sehen sie die Kinder, die aus der Ukraine ankommen, die oft ebenfalls traumatisiert sind. Also sehen wir es wiederkehrend, selbst wenn in Österreich kein Krieg stattfindet. Wir sehen die Folgen des Krieges in unseren Schulen, in unseren Kirchen, in unseren Gemeinden. Das macht uns vielleicht wachsamer. Ich würde gern ein Forschungsprojekt über Österreich darüber machen.
Also, wenn Trauma überwältigend und unausweichlich ist, ob zu Hause, auf der Straße oder im Klassenzimmer, entwickeln viele Opfer eine mächtige psychologische Abwehr. Es heißt Dissoziation. Dissoziation ist die Flucht des Geistes, wenn der Körper nicht entkommen kann. Es bedeutet, sich vom Hier und Jetzt, von den eigenen Gefühlen, manchmal sogar von der Realität abzukoppeln. Im Moment kann Dissoziation das Überleben sichern. Sie erlaubt es zum Beispiel einem Kind, das gemobbt, beschämt oder misshandelt wird, das Unerträgliche zu ertragen. Und was passiert? Die Welt wird verschwommen, Geräusche dumpf, die Zeit dehnt sich und der Schmerz bleibt aber auf Distanz. Für Jungen oder Mädchen, die in der Schule gemobbt werden, bedeutet Dissoziation oft, woanders hinzugehen, während Beleidigungen, Schläge oder Demütigungen niederprassen. Sie spüren den Schmerz nicht, erinnern sich nicht an Details, lassen das Grauen nicht an sich heran. Im Moment ist das eine brillante Anpassung, ein Überlebensmechanismus, wenn Flucht unmöglich ist. Doch der Preis kommt später. Wer Dissoziation als Gewohnheit übernimmt, hat es schwer, sich zu verbinden, Freude zu empfinden, zu vertrauen oder zu lieben. Viele, die in der Kindheit dissoziieren, werden Männer oder Frauen, die mit Nähe oder Selbstregulation und Lebenssinn kämpfen. Der Schmerz, den sie nicht verarbeiten konnten, sucht sich dann andere Wege.
Welche Wege sucht sich der Schmerz? Wie drückt sich das aus? Wie sieht das in einem Beziehungsleben aus?
Yeah, so dissociation can portray itself as depression. I don't feel anything. I'm in a survival mode where I hide myself in the safety of my room and I let the world, you know, go away like around me and I just stay in my small own bubble. But this can also happen in environments when I'm high functioning. So I'm the one who is the manager of the year, who wins every single competition in school, and then I go to the best university and I secure the best position ever. I have a really high paying job. I build up a nice family. But then, because of this dissociation, there is some kind of a glass wall in my life. I observe everything through this wall so that I protect myself. I feel joy, but only a little bit of it, because much joy is dangerous. I feel anger, but only a little bit. I feel envy, I feel frustration, but again, I protect myself from it. Or there is also another way, which is oftentimes the consequence of those men who survive major trauma at war. When they come back and they have to settle back again in the, you know, peaceful environment of their families, oftentimes they are triggered by certain things which are everyday things, which those people who didn't experience trauma do not consider as triggers. And these men, in order to kind of protect themselves from these dangerous, for them dangerous situations, They take another route when they can numb everything that's so vivid and seemingly dangerous around them. And in order to do that, they use certain substances, right? So some use alcohol, some use medication, some use drugs. Exactly. And when they are in this phase, all those chemicals affect the body, they don't feel everything. They don't see everything. And this is where they feel safe. And the more they reach out to these specific substances, the safer they feel, but the sicker their body becomes. Yeah. But we also have to talk about behavioral addiction. Sometimes it is doing sports every single day for 3 hours, no matter what, if it's pouring rain, if it's really cold outside, I just have to go and run my 20 kilometers. And if this becomes something which intervenes with my normal life, then we can call it an illness.
Addiction.
Yes, addiction, behavioral addiction. Or if always being the perfectionist and always working really long hours, then I become a workaholic, which then prevents me to spend quality time with my family, with those people whom I otherwise love. But this is also a kind of a dissociation from the family life where I could feel joy. In the long run, all this is unhealthy coping the attention of the person.
Also Dissoziation kann sich dann als Depression darstellen. Ich fühle nichts, ich bin in einem Überlebensmodus, wo ich mich in die Sicherheit meines Zimmers zurückziehe und die Welt um mich herum verschwinden lasse und ich bleibe einfach in meiner kleinen eigenen Blase. Aber das kann auch in Umgebungen geschehen, wenn ich funktioniere. Also ich bin diejenige, die Mitarbeiterin des Jahres ist, die jeden einzelnen Wettbewerb in der Schule gewinnt und dann geht ich zur besten Universität und sichere mir die beste Position. Ich habe einen wirklich gut bezahlten Job, baue eine schöne Familie auf, aber dann wegen dieser Dissoziation gibt es eine Art von Glaswand in meinem Leben. Ich beobachte alles durch diese Wand, damit ich mich schütze. Ich fühle Freude, aber nur ein wenig, denn zu viel Freude ist gefährlich. Ich fühle Wut, aber nur ein wenig. Ich fühle Neid, ich fühle Frustration, aber auch hier schütze ich mich davor. Oder es gibt auch einen anderen Weg, der oft eine Folge jener Männer ist, die schwere Traumata im Krieg überlebt haben. Wenn sie zurückkommen und sich wieder in die friedliche Umgebung ihrer Familien eingliedern müssen, oft werden sie von bestimmten Dingen getriggert, die alltägliche Dinge sind, die die Menschen, die kein Trauma erlebt haben, nicht als Trigger ansehen. Und dieser Mann, um sich vor diesen für ihn gefährlichen Situationen zu schützen, schlägt oft einen anderen Weg ein, indem er alles betäubt, was so lebendig und scheinbar gefährlich um ihn herum ist. Und um das zu tun, nutzen sie bestimmte Substanzen. Einige verwenden Alkohol, einige verwenden Medikamente, einige verwenden Drogen. Und wenn sie in dieser Phase sind, beeinflussen all diese Chemikalien ihren Körper. Sie fühlen nicht alles, sie sehen nicht alles. Und hier fühlen sie sich sicher. Und je mehr sie auf diese speziellen Substanzen zurückgreifen, desto sicherer fühlen sie sich, aber desto kränker wird ihr Körper. Ja, aber wir müssen auch über Verhaltenssucht sprechen. Manchmal ist es, jeden einzelnen Tag für 3 Stunden Sport zu betreiben. Egal was, egal ob es in Strömen regnet, egal ob es wirklich kalt ist draußen, ich muss einfach gehen und meine 20 Kilometer laufen. Und wenn das zu etwas wird, das in mein normales Leben eingreift, dann können wir es eine Krankheit bezeichnen. Sucht, ja, Sucht, Verhaltenssucht. Oder wenn ich immer der Perfektionist bin und immer wirklich lange arbeite, dann werde ich ein Workaholic, was mir dann die Zeit verwehrt, mit meiner Familie, mit den Menschen, die ich sonst liebe, qualitative Zeit zu verbringen. Aber das ist auch eine Art von Dissoziation vom Familienleben, von dem ich Freude empfinden könnte. In der langen Perspektive ist all dies ungesunde Bewältigung.
Oder was sind sozusagen das, was die Frauen machen, wenn sie ihre Dissoziation, also auch arbeiten, denke ich, ne?
Ja.
Als Workaholic oder auch Sport. Was ich noch wissen möchte, ist es zum Beispiel, wenn die Frauen die sexuelle Übergriffe erlebt haben, ne? Wenn sie dann in Kontakt mit ihrem eigentlich geliebten Partner sind, dass sie auch in dieser sexuellen Situation dissoziieren und eigentlich die Nähe, die da auch schön wäre, auch eine gute Quelle wäre, dann nicht leben.
Oftentimes sexual abuse is not done by someone who is a complete stranger whom I don't know, but the statistics show that sexual sexual abuse happens in environments that we're supposed to consider safe. So it happens between a husband and a wife. It happens because an uncle abuses a teenage girl. A sports teacher creates a specific situation when he's alone with a girl whom he trains. Mm-hmm. And then there is the sexual abuse. And what happens in these environments is oftentimes there is a power imbalance. So women in these cases dissociate because it's uncomprehensible. It's something beyond their control. And when the body shuts down, it's very well possible that the women will not be able to retrieve memories of this specific event. When they see that person, they will be triggered. They will get a heartbeat. They will start sweating. Their sight will be blurred or they will shake, but they will not be able to verbalize why is this. Yeah, the society usually considers these women crazy.
Oft geschieht sexueller Missbrauch nicht durch jemanden, der ein vollkommen Fremder ist, den ich nicht kenne. Aber die Statistiken zeigen, dass sexueller Missbrauch in Umgebungen geschieht, die wir als sicher betrachten sollten. Also es geschieht zwischen einem Ehemann und einer Ehefrau. Es geschieht, weil ein Onkel ein jugendliches Mädchen missbraucht oder ein Sportlehrer eine spezifische Situation schafft, in der allein mit einem Mädchen ist, das er trainiert und dann gibt es den sexuellen Missbrauch und was in diesen Umgebungen oft geschieht, ist eine Ungleichheit der Macht. Also dissoziieren Frauen in diesen Fällen, weil es unverständlich ist. Es ist etwas, das außerhalb ihrer Kontrolle liegt. Und wenn der Körper abschaltet, ist es sehr gut möglich, dass die Frauen sich an die Erinnerungen dieses spezifische Ereignis nicht erinnern können. Wenn sie diese Person sehen, werden sie getriggert. Sie bekommen einen Herzschlag, sie fangen an zu schwitzen, ihr Sichtfeld wird verschwommen oder sie zittern, aber sie werden nicht in der Lage sein, zu verbalisieren, was da los ist. Die Gesellschaft hält diese Frauen oft für verrückt.
Mhm. Aber kann ihr das in anderen Beziehungen, wo es noch keinen sexuellen Missbrauch gab, auch passieren, dass sie diesen Trigger erlebt, obwohl es nicht die Person ist? Weil das wird ja Frauen auch oft vorgeworfen, dass sie nicht wirklich bei der Sexualität immer noch dissoziiert sind und an andere Sachen denken oder nicht konzentriert sind. Also dass es da so eine Flucht aus der Situation auch gibt.
Yes, and then what happens in this case is, again, if women are gaslighted, they are actually trained into this modus where they don't matter, but the community matters and their well-being and their safety is not important. Mm-hmm. Usually a community watches, the neighbors know, someone realizes it from the adults. And if there is betrayal, it adds another layer to this traumatization. Mm-hmm. And we see it more and more. We have it in the news coming from the United States, for example, when the gymnasts of United States, after many years, came out and said, yes, there was this trainer, or there was this massage therapist who abused girls. And then they were
the doctor.
The doctor, exactly. Like, why didn't you talk about this for years? Again, we are blaming the victim, which doesn't help those who experience it alone in the safety, like, of their home. And they will never be able to say, yes, it was my father-in-law and I was mm-hmm. a wife and I didn't dare saying anything. I never even told my husband what his father was doing to me, because I did not want to risk the relationship.
Ja, und dann, was passiert in diesen Fällen wieder, wenn Frauen gaslightet werden? Dann werden sie eigentlich in diese Modelle gedrängt, wo sie nicht zählen, sondern die Gemeinschaft zählt und ihr Wohlbefinden und ihre Sicherheit nicht wichtig sind. Normalerweise beobachtet eine Gemeinschaft. Die Nachbarn wissen Bescheid, jemand erkennt es von den Erwachsenen und wenn es zu einem Verrat kommt, fügt das eine weitere Schicht zu dieser Traumatisierung hinzu. Und wir sehen das immer mehr. Wir haben es in den Nachrichten aus den Vereinigten Staaten zum Beispiel, als die Turnerinnen den Vereinigten Staaten nach vielen Jahren es bekannt gaben und sagten, ja, es war dieser Trainer oder es gab diesen Masseur, der Mädchen missbrauchte. Und dann wurden sie beschuldigt. Warum hast du all die Jahre nicht darüber gesprochen? Wieder einmal beschuldigen wir das Opfer, was denjenigen, die es allein in der Sicherheit, ja, in ihrem Zuhause erleben, nicht hilft. oft und sie werden niemals in der Lage sein zu sagen, ja, es war mein Schwiegervater und ich war eine Ehefrau und ich wagt es nicht, etwas zu sagen. Ich habe es nie meinen Ehemann erzählt, was sein Vater mir angetan hat, denn ich wollte die Beziehung nicht riskieren.
To my husband.
Yes, yes.
And to my father-in-law.
Zu meinem Ehemann, ja, und zu meinem Schwiegervater.
And then this creates layers of layers of really, really difficult consequences to deal with. And where dissociation steps in, if I cannot talk about this, if I have to go back to the same school, if I have to win another competition, I will have to develop some kind of a sword, like some kind of a shield around me, where I don't feel, I just do what I'm expected to do. And everyone has different coping mechanisms. Some women use tranquilizers. I mean, we saw it in the 1960s, 70s again. Trauma literature mostly comes from, international trauma literature comes from the United States. And we know that many women, many were given tranquilizers.
Und dann schaffen diese Schichten auf Schichten wirklich, wirklich schwierige Konsequenzen, die es zu bewältigen gibt. Und wo Dissoziation eingreift, wenn ich darüber nicht sprechen kann, wenn ich zur gleichen Schule zurückkehren muss, wenn ich an einem anderen Wettbewerb teilnehmen muss, werde ich gezwungen, eine Art von Schwert zu entwickeln, wie eine Art von Schutzschild um mich herum, wo ich nichts fühle. Ich mache einfach, was von mir erwartet wird. Und jeder hat Unterschiede. Unterschiedliche Bewältigungsmechanismen. Einige Frauen verwenden Beruhigungsmittel. Ich meine, wir sahen es in den 1960er, 70er Jahren wieder. Internationale Traumaliteraturen stammen aus den Vereinigten Staaten und wir wissen, dass viele Frauen, vielen wurden Beruhigungsmittel gegeben und es gab auch
Mother's Little Helpers, even the Beatles wrote about it.
Yes. Die kleinen Helfer der Mütter. Ja, sogar die Beatles schrieben darüber.
Yes, yes. And there was the alcohol and addiction pandemics. Mm-hmm. We're drinking in their kitchens and they were never offered treatment because it's a shame on the family to say a wife is an alcohol addict.
Yeah.
So they were always the bystanders. And what the way out of this would be is just stating the truth. And from a bystander, one becomes an upstander, standing up and making a stop to this unhealthy process and long, long-term, really, which has long-term consequences on everyone.
Ja, und es gab, da gab es die Alkoholismus-Pandemie, dass die Leute ja in ihren Küchen tranken und sie bekamen niemals Behandlung, denn es ist eine Schande für die Familie zu sagen, eine Frau ist Alkoholikerin. Ja, also waren es immer die Zuschauer und der Ausweg aus diesem würde einfach sein, die Wahrheit zu benennen und von einem Zuschauer wird man zu einem Akteur sich erheben und diesen ungesunden Prozess zu beenden.
Weil es ist wirklich sehr, sehr spannend und ich glaube, dass es so viel Wirkung auf die Gesundheit von Frauen hat, was wir gerade gehört haben.
Can I just add something? Because I don't know whether you were there. Actually, people were interested in historical traumas.
Historical traumas.
And what happens if someone belongs to the family of the perpetrators? Yeah, if someone wasn't the family member of the victims, but someone was a family member of the perpetrators. And I think this is as important to discuss as the victimhood and the victimization. Mm-hmm. Because scientific literature knows now that even the sins can be given further.
Mm-hmm.
And like one can feel guilty for what their grandfathers, grandmothers were doing, for example, during the Second World War.
Mm-hmm.
They were supporting a party that they would never support these days, right?
Mm-hmm.
Or they were
mm-hmm.
also benefiting maybe from the confiscated property,
mm-hmm.
their neighbors. I mean, this is a really typical story all over Central Eastern mm-hmm. Europe. This is not an Austrian story. And this is frequent.
Mm-hmm.
People, families don't talk about this.
Mm-hmm.
And elderly family members passed away and the children want to sell their houses. The houses need to be cleaned and they find the family albums, they find the documents and then there is the realization, ooh, I had a really different picture of this elderly person
mm-hmm.
who was always kind to me, who was always cooking these wonderful dinners for us and buying the best birthday presents for decades. And how could they and why did they say this and how do we deal with this? And they are not around anymore. Yeah, what belongs to these wartime memories, also of Austria, Second World War memories, is wartime rape, because wartime rape is a weapon that is used against women.
Mm-hmm.
Wartime rape happened, and we know that many, many women of Vienna and of
Niederlande,
over Austria, were raped. And of course, this was not something that you could share over the Sunday lunch. They didn't talk about this. There were also many children who were born as you know, like children of rape, and who got or didn't get the family name of their fathers, of their non-biological fathers, who then became like returned from war, and they carried the stigma. And nowadays we see it in therapy, that even the grandchildren have to deal with the consequences of these family silences, because most of it was then wrapped up in a big package of silence. Mm-hmm. Children were educated to ask questions about certain things and not ask questions about certain other things. Big groups of scholars nowadays are really busy, you know, talking about the right to silence, the right to your own truth. I don't want to know who my real father was. I don't want to know what happened to my grandmother. I don't want. And this is your right to have a cover story if you inherited, but it has consequences. Everything has consequences. And I don't think that we are able to deal with this. And there is another extra layer to this. The soldiers who were our own male family members would have also engaged in wartime rape. Very well possible that it wasn't only our grandmothers, but also our grandfathers.
My fathers.
Who were doing, you know, like something that is from
in
our...
In France, in Poland, in Russia, everywhere.
Everywhere. And as family members of perpetrators, we carry the signs as well. And sometimes we don't even have to be able to name it. We don't have to go to archives. We don't have to discover whether we have a sibling in Poland, in Italy, wherever else, because it's also impossible. We just have to study ourselves in here and now, and the patterns that we call our coping skills or our characteristic traits. And that already can lead us out of certain habits with ourselves and with our environments, and can solve crises of today.
Mein Vortrag in Goldeck, die Leute waren interessiert am historischen Traumen und was passiert, wenn jemand zur Familie der Täter gehört. Ja, wenn jemand nicht das Familienmitglied der Opfer war, sondern einer der Täter war. Und ich denke, das ist ebenso wichtig zu diskutieren wie das Opferdasein und die Viktimisierung, denn die wissenschaftliche Literatur weiß jetzt, dass selbst die Sünden weitergegeben werden können. Und man kann sich schuldig fühlen für das, was der Großvater, die Großmutter getan haben. Zum Beispiel während des Zweiten Weltkrieges unterstützten sie eine Partei, die sie heute niemals unterstützen würden, richtig? Oder sie profitierten vielleicht auch von den beschlagnahmten Eigentum ihrer Nachbarn. Ich meine, das ist eine wirklich typische Geschichte in ganz Zentralosteuropa. Das ist keine österreichische Geschichte und das passiert häufig. Menschen, Familien sprechen nicht darüber. Und als alte Familienmitglieder sterben, wollen die Kinder deren Häuser verkaufen. Die Häuser müssen gereinigt werden und sie finden die Familie Alben, sie finden die Dokumente und dann gibt es die Erkenntnis, oh, ich hatte ein wirklich ganz anderes Bild von dieser älteren Person, die immer nett zu mir war, die immer diese wunderbaren Abendessen für uns gekocht hat oder über Jahrzehnte die besten Geburtstagsgeschenke gekauft hat. Und wie können sie oder wie konnten sie und warum haben sie das getan? Und wie gehen wir damit um? Und sie sind nicht mehr da. Also, was auch zu diesen Kriegserinnerungen aus dem Krieg in Österreich gehört, den Zweiten Weltkriegserinnerungen, sind Kriegsvergewaltigungen. Denn Kriegsvergewaltigungen sind eine Waffe, die gegen Frauen eingesetzt wird. Ja, und wir wissen, dass viele, viele Frauen in Wien und Niederösterreich vergewaltigt wurden. Und natürlich war das nichts, worüber man beim Sonntagsessen sprechen konnte. Sie sprachen nicht darüber. Es gab auch viele Kinder, die geboren wurden, wissen Sie, die Kinder von Vergewaltigungen und die den Familiennamen ihrer Väter oder ihrer biologischen Väter, welche aus dem Krieg zurückkamen, nicht bekamen oder unter Stigma trugen. Und heutzutage sehen wir in der Therapie, dass selbst die Enkelkinder mit den Konsequenzen dieser familiären Stille umgehen müssen, denn der Großteil davon war dann in ein großes Paket der Stille eingewickelt. Kinder wurden erzogen, Fragen über bestimmte Dinge zu stellen und über bestimmte andere Dinge keine Fragen zu stellen. Große Gruppen von Wissenschaftlern sind heutzutage wirklich damit beschäftigt, über das Recht auf Stille zu sprechen, das Recht auf die eigene Wahrheit. Ich möchte nicht wissen, wer mein wirklicher Vater war. Ich möchte nicht wissen, was mit meiner Großmutter passiert ist. Ich will nicht. Und das ist das Recht auf eine Deckgeschichte. Aber es hat Konsequenzen und ich denke nicht, dass wir in der Lage sind, damit umzugehen. Und es gibt eine extra Schicht dazu. Die Soldaten, welche unsere eigenen männlichen Familienmitglieder waren, könnten auch an Kriegsvergewaltigungen beteiligt gewesen sein. Ja, wahrscheinlich waren es nicht nur unsere Großmütter, sondern auch unsere Großväter und überall und als Familienmitglieder von Tätern können wir es in der Wissenschaft ebenso erfassen und manchmal müssen wir es nicht einmal benennen. Wir müssen nicht in Archive gehen, wir müssen nicht herausfinden, ob wir Geschwister in Polen haben oder was auch immer, denn das ist auch unmöglich. Wir müssen lernen, uns selbst ergründen im Hier und im Jetzt und die Muster, welche wir Bewältigungsfähigkeiten nennen oder charakteristische Eigenschaften und das kann uns bereits aus bestimmten Gewohnheiten mit uns selbst und mit unserer Umgebung führen und kann Krisen von heute lösen.
It's in the 80s and 90s, there was an interesting development because a lot of women in the senior homes, yeah, they started talking about sexual issues and they were afraid that somebody would rape them and they are afraid of the, you know, male nurses and so. And
in den 80er und 90er Jahren gab es eine interessante Entwicklung, denn viele Frauen in den Seniorenheimen begannen über sexuelle Themen zu sprechen und hatten Angst, dass jemand sie vergewaltigen würde. Und sie haben Angst vor, wissen Sie, männlichen Pflegern und so weiter.
Das hat dazu geführt, dass man geglaubt hat, ja, alte, verwirrte, demente Frauen denken plötzlich die ganze Zeit an Sexualität und ihr Begehren. Und eigentlich ist da mit Sicherheit sehr viel mehr Trauma, das im hohen Alter und wo die soziale Kontrolle auslässt, wo das dann plötzlich Thema waren. Und sie sind nicht alte, übersexualisierte Frauen. So wurde es nämlich medizinisch interpretiert. Das war die Erklärung dafür. Also ich glaube, dass die Frauen etwas erlebt haben und das dann erst rauskommt. Und wieder sind sie allein gelassen worden.
Again, because what is trauma, like, was first put into the diagnostic manual in the 1980s. Mm-hmm. And first definitions for decades were only related to
men
and the experiences of men.
Mm-hmm.
Women are still left out of this. And CPTSD is still not included in the most important diagnostic manual of the world that's put together by APA. But who runs the show are white, mm-hmm, male people coming from privilege, and then women's voices are silenced.
Yeah.
It's a long, long way that we have to go. But
yeah, we still have.
Yeah, I have hope. I'm optimistic because nowadays there are so many events where we can talk about trauma, so many events where really, really controversial issues are popping up. And there are the descendants of perpetrators, there are the descendants of victims. And finally, after 2-3 generations, they are able to talk with each other.
Anscheinend, denn was ist Trauma, wie es erstmals in das diagnostische Manual in den 1980er Jahren aufgenommen wurde. Und die ersten Definitionen über Jahrzehnte bezogen sich ausschließlich auf Männern und die Erfahrungen von Männern. Frauen sind immer noch ausgeschlossen davon und CPTSD ist nach wie vor nicht im wichtigsten diagnostischen Manual der Welt enthalten, das von der APA zusammengestellt wird. Aber wer das Sagen hat, sind weiße Privilegierte und dann werden die Stimmen der Frauen zum Schweigen gebracht. Es ist ein sehr langer, langer Weg, den wir gehen müssen, aber ja, wir haben immer noch, ja, ich habe habe Hoffnung, ich bin optimistisch, denn heutzutage gibt es so viele Veranstaltungen, bei denen wir über Traumen sprechen können. So viele Veranstaltungen, bei denen wirklich, wirklich umstrittene Themen auftauchen. Und es gibt die Nachkommen von Tätern, es gibt Nachkommen von Opfern. Und endlich, nach 2, 3 Generationen, sind sie in der Lage, miteinander zu reden.
Das war eine sehr spannende Sendung mit Frau Professor Elisabeth Fanito. Und ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken, dass Sie uns so ausführlich in 2 Teilen über transgenerationale Traumen informiert haben. Vielen herzlichen Dank.
Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.